Moin, moin, liebe Leute, hier ist wieder eine neue Folge Tinker Talk. Mein Name ist Nils, ich sitze hier in Schweden und in Berlin ist mir zugeschaltet der liebe Julian. Du bist doch in Berlin, oder?
Ich bin in Berlin, genau. Und ein bisschen neidisch, dass du in Schweden bist. Ist ja mal ziemlich geil. Ist der Vorteil der Freelancer, die einfach ausbüchsen können.
Das stimmt.
Und 4 Wochen von woanders arbeiten, wobei ich ganz bewusst arbeiten in Anführungszeichen setzen würde.
Das oder? Ist ganz korrekt. Ich sag mal, ich arbeite momentan nur das, was ich arbeiten möchte.
Klingt nach einem perfekten Leben.
Aber das könnte auch nachher vielleicht noch ein kleines Thema werden. Ja, wovon wollen wir denn heute reden? Worüber wollen wir denn heute sprechen? Wir haben ja ein, sag ich mal, gemeinsames Thema so ein bisschen angeschnitten, und zwar Sound durch Bewegung, würde ich es jetzt mal betiteln.
Sound durch Bewegung. Du meinst, wenn ich meinen Arm bewege, dann kommt der Sound raus?
Ich weiß nicht, sag du es mir. Funktioniert das? Gibt es ja, Möglichkeiten, das vielleicht zu machen?
Ich meine, für jeden Klang muss ich mich ja irgendwie bewegen an einem Instrument oder so.
Das stimmt. Ich meine, wir können ja vielleicht mal so ein bisschen ausholen, ganz kurz, warum wir überhaupt da drauf gekommen sind.
Ja.
Zum einen, glaube ich, liegt es daran, dass ich irgendwann mal angefangen habe, von meinem kleinen Projekt zu sprechen, was ich gerne für die Switch machen würde, nämlich eine kleine App, die man dazu verwenden kann, um mit Bewegungssteuerung, nämlich den Joy-Cons, das sind ja diese beiden kleinen Controller, die da links und rechts dran stecken, die man abnehmen kann und dann damit in der Lage ist, Sounds zu generieren. Und da habe ich ja schon mal so ein bisschen rumprobiert und dir meine Ideen gepitcht sozusagen. Und dann kam, glaube ich, der Bogen, dass du gesagt hast, oh, das passt ja ganz gut an der Hochschule, habe ich gerade einen Workshop gemacht zum Thema Sound and Motion oder Motion from Sound, wie war es jetzt genau? Sag einfach mal.
Music from Motion hieß der Workshop und es ging darum, eben, wie wir gerade sagen, aus Körperbewegung Sound, Musik zu erzeugen, zu triggern. Wie auch immer, gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ob man Sound formt, gesampelten Sound abspielt, wie auch immer. Genau.
Okay, aber darf ich dich vielleicht dann einfach mal, vielleicht können wir das ja als Einstieg nehmen, darf ich dich vielleicht mal fragen, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen oder wo ist der Zusammenhang bei dir an der Hochschule überhaupt beim Thema Bewegung und Sound? Also, dass man das überhaupt miteinander verknüpfen möchte, vielleicht kann man das so mal einleiten.
Ja, gerne. Wir haben ja einen Studiengang Masterstudiengang für Choreografie. Und ich habe im Herbst mal eine Performance gesehen auf der Superbooth, die Spezialmesse für Synthesizer hier in Berlin, bei der die Tänzerin mit der Frau am Synthesizer einfach so perfekt synchron waren. Und es war jetzt nicht so direkt auf dem Beat, sondern es waren eher so frei erzeugte Sounds und die waren einfach so perfekt synchronisiert mit der Bewegung. Und im ersten Moment dachte ich so, wow, die sind richtig gut eingespielt. Und danach habe ich auch so gesehen, dann als ich so auf Instagram nochmal geschaut habe, wie sie es gemacht haben und so, da haben sie so ein bisschen Internas gezeigt, dass sie so Armbänder hatten, die Bewegungsdaten direkt an den modularen Synthesizer schicken. Das heißt, über die Bewegung konnte man dort sogenannte Control Voltage, CV-Spannung erzeugen, die dann wiederum Sound erzeugt hat oder gesteuert hat. Und da dachte ich mir so, ach cool, das Prinzip ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da rangeht, wenn man zur Körperbewegung direkt in Sound umwandeln möchte. Und ich dachte mir einfach, dass das für unsere Choreografie ein total spannendes Feld wäre. Tolles Thema, das man mal in einen Workshop packen könnte. Und da ich sowieso gerade eine Workshop-Reihe geplant habe, habe ich auch dieses Thema mit reingenommen. Und ja, unterschiedliche Möglichkeiten des Trackens von Körperbewegung in diesem Workshop behandelt. Ohne jetzt direkt so tief reinzugehen, würde ich das mal so stehen lassen.
habt ihr sozusagen in der Stelle nur mit Tracking gearbeitet? Du hast ja gerade davon gesprochen, dass ihr die Bewegung getrackt habt. Und habt ihr sozusagen wirklich nur mit der getrackten Bewegung gearbeitet oder habt ihr auch mit haptischen Instrumenten gearbeitet?
Wir haben beides gemacht. Zum einen Körpertracking durch die Kinect-Kamera, so relativ einfach. Man bekommt das Skeleton raus mit, ich weiß nicht mehr genau wie viel Punkten, aber dann kann man halt die Daten von der Handbewegung oder von der Hand kann man direkt in MIDI-Daten umwandeln und daraus Sound generieren. Eine andere Möglichkeit waren Apps für das Smartphone. Da gibt es zum einen Pose Hook. Das funktioniert ein bisschen ähnlich wie die Kinect-Kamera, nur dass es mit der normalen Smartphone-Kamera oder Kamera am Tablet quasi dein Körper-Skeleton erkennt und die Daten über OSC, das ist ein Netzwerkprotokoll für Datenübertragung, Echtzeit-Datenübertragung über OSC, werden dann die getrackten Daten an den Computer geschickt, in MIDI-Signale umgewandelt, um daraus Sound zu erzeugen. Und als drittes hatten wir Körpersensoren. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, denn das war eigentlich so das Spannendste, was auch am besten funktioniert hat. Denn meine Kollegin Hanna, die mit ihrem Kollektiv Kuba Kant in der E-Textile-Szene recht bekannt ist, die hat ein Device entwickelt, das nennt sie das Spaghetti-Monster. Und das ist ein Breakout-Board für den ESP32-Microcontroller, dass man sich dann ganz gut so an den Körper hinbinden kann. Und das hat dann 6 Eingänge für so die normalen Patch-Kabel, die man aus dem Synthesizer-Bereich kennt, diese Monoklinkenkabel. Und dort kann man wiederum Körpersensoren einfach dran machen. Und mit Körpersensoren meine ich eben selbst gestrickte, selbst genähte textile Sensoren, mit denen man zum Beispiel die Beugung des Fingers, eines Fingers, mehreren Fingern, des Ellbogens etc. Aufnehmen kann. Das heißt, man hat eigentlich nur einen veränderlichen Widerstand, wie bei einem ganz einfachen Sensor. Man könnte auch einen Lichtsensor, so relativ bekannt in der Arduino-Szene, könnte man da genauso ranmachen. Und ja, das nimmt der ESP32-Mikrocontroller auf. Es sind jetzt einfach 6 Ausgänge so beispielhaft an diesem Spaghetti-Monster dran. Und diese Daten werden auch entweder wieder über OSC an Rechner geschickt, beziehungsweise ich habe es dann nochmal umprogrammiert, sodass das Spaghetti-Monster direkt als Bluetooth-MIDI-Controller vom Laptop oder vom Rechner erkannt wird. Das heißt, mein Soundprogramm der Wahl war in dem Fall Ableton. Und ich habe an meinem Mac dann einfach den Bluetooth-MIDI-Controller namens Spaghetti-Monster hinzugefügt und habe darüber direkt über die MIDI-Learn-Funktion die Daten abgreifen können. Das war sehr komfortabel und hat sehr gut funktioniert und dadurch auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, eine Studentin aus der Choreografie hat dann auch relativ schnell, ich glaube, wir hatten da dann 4 Sensoren verbaut. Also wenn man mal 6 Sensoren an seinem Körper hat, das dann schon sehr viel. Es klingt im ersten Moment wenig, denkt man, könnte auch viel mehr gehen. Aber eigentlich 2 bis 4 Sensoren, mit denen man unterschiedliche Sounds steuert und triggert, da muss man sich schon ziemlich beherrschen können. Da, ja, braucht man etwas Übung.
Okay, also und nochmal, die Sounds wurden dann wie getriggert? Durch Berührung oder durch Veränderung des Gewebes? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil das Gewebe sich verändert und die Widerstände dann anders werden?
Genau das. Stell dir vor, das ist ein ganz grob gewebter Stoff oder so lässt sich es am einfachsten vorstellen. Und anstatt Fäden sind das, ist das so Conductive Thread, also leitender Faden.
Okay.
Und wenn das jetzt so ein Gewebe, so ein Raster ist, und das recht locker beieinander liegt, so also nicht gestreckt oder so, sondern ganz locker, dann ist der Widerstand relativ hoch. Und sobald es gestreckt wird, haben die Fäden in diesem Raster einen viel größeren Kontakt. Und dadurch geht der Widerstand runter.
Okay.
Kann man sich das so vorstellen?
Also ich kann mir das relativ gut vorstellen. Okay. Ich glaube, die HörerInnen können sich das auch
hoffentlich
gut
auch
vorstellen. Ja. Aber jetzt ist die ganz große Quizfrage, finde ich. Ich meine, jetzt haben wir einen Sensor oder ein Array von Sensoren, die man abgreifen kann. Ich kriege Werte raus, wahrscheinlich dann digitalisierte Werte zwischen 0 und 255 oder wie das üblicherweise dann so ist wahrscheinlich, ne?
Genau, wie man das halt mappt, ja.
Genau, und dann wäre ja aber jetzt, was mache ich denn damit? Also, ich meine, jetzt will ich ja Sounds abspielen und jetzt erstmal so, wie du das geschildert hast, klingt es für mich so ein bisschen so, als würdest du im Grunde einen Sampler ansteuern. Also das heißt, du hast dann vielleicht an dem einen Sensor hast du dann die Bassdrum, an dem anderen hast du vielleicht das Hi-Hat und an dem anderen wiederum eine Snare. Das könnte man jetzt ja wahrscheinlich so machen, aber oder habt ihr irgendwie sogar Melodien damit gespielt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also jetzt gehen wir natürlich da ziemlich steil direkt rein. Ich habe in dem speziellen Fall MIDI-Daten und MIDI-Noten erzeugt. Also bei MIDI gibt es ja so diese zwei unterschiedlichen Typen oder Datentypen. Das eine sind die Noten, das andere sind die CC, diese Control-Change-Werte. Ich habe es einfach so programmiert, dass drei der Eingänge MIDI-Noten erzeugen, die drei anderen Eingänge Control-Change-Values.
Mhm.
Und die Noten erzeugen, man muss so ein bisschen tricksen, denn also ich habe es so gemacht, dass immer, wenn der Widerstand verändert wird, also der Wert, der reinkommt in den ESP32, sich ändert, dass er dann eine MIDI-Note abspielt, die eben diesem Wert angepasst ist. Das heißt, man macht eine kleine Map-Funktion, die Eingangswerte, in dem Fall war das zwischen 0 und 1023, mappt auf die MIDI-Noten, die von eigentlich 0 bis 127 gehen, aber die MIDI-Range über die 8 Oktaven ist doch noch ein bisschen kleiner. Also es ist nicht ganz 0 bis 127, ich weiß die Werte gerade nicht auswendig. Ich sag mal 20 bis 90 oder so. Und da wird das drauf gemappt und immer wenn sich dieser Eingangswert ändert, das heißt, wenn am Sensor etwas passiert, in dem Fall ist es tatsächlich egal, ob der gestreckt wird oder gedrückt wird oder so, dann wird eine MIDI-Note abgespielt. Das heißt, durch die Bewegung des Sensors hat man direkt, wenn ich da jetzt einen Klaviersound hinten dran lege, hätte man so die Tonleiter, die hoch und wieder runter geht.
Mhm.
Das heißt, so, wenn man sich jetzt den Wert des Widerstandes ausplottet im Serial Plotter am Arduino, genauso wie diese Kurve hoch und runter geht, geht auch die Melodie hoch und runter. Ich habe dann in Ableton, kommen dann eigentlich so die Roh-MIDI-Daten rein und da gibt es dann unterschiedliche MIDI-Effekte, mit denen man dann zum Beispiel sagen kann, ich will jetzt nicht gar alle Noten, dass es nicht ganz so nach neuer Musik klingt, sondern ich hätte nur gern die Noten aus der A-Moll-Pentatonik oder so.
Aha, das wäre nämlich und genau, ganz dadurch, kurz darf ich einhaken,
ja.
Weil das wäre nämlich genau meine nächste Frage auch gewesen, wie kann ich garantieren, dass auch wohlklingende Harmonien entstehen, weil sonst ist es ja, wie du eben sagst, schnell so, dass dann Noten hintereinander getriggert werden, weil man ja wahrscheinlich auch nicht in der Lage ist, das so ganz exakt zu treffen wie auf der Klaviatur beim Klavier eben. Und du musst ja so auch noch wahrscheinlich ein gewisses Verständnis von der Harmonielehre haben, um überhaupt in der Lage zu sein, wirklich sinnvolle Melodien zu spielen. Und ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, das so ein bisschen zu vereinfachen und Shortcuts zu nehmen. Und das ist wahrscheinlich genau das, was du sagst.
Genau, und das habe ich in Ableton gemacht. Natürlich könnte man das auch auf dem ESP32 programmieren, wenn man die MIDI-Rohdaten allerdings nach Ableton reinholt und dort diese Quantisierung auf spezielle Notenwerte macht, ist natürlich flexibler. Und das gleiche gilt auch für die Notenlänge. Also auch da habe ich dann über Ableton MIDI-Effekte das so gemacht, dass es halt irgendwie gut klingt. Und tatsächlich ist dieser Sensor dann schon ein Stück weit mit einem Theremin oder so vergleichbar in der Exaktheit, mit der es gespielt werden müsste, wenn man nicht diese Quantisierung hintenhin macht.
Ja gut, aber ich meine, das finde ich ja total legitim, dass man sagt, wenn man eben alternative Eingabemethoden verwendet, dann eben auch ja eine Quantisierung verwendet, beziehungsweise andere Hilfsmittel verwendet, um das einfacher zu beherrschen zu können.
Genau, ja. Und also diese Quantisierung, diese Anpassung der MIDI-Noten, das hatten wir eigentlich, egal ob wir es über die Kinect getrackt haben, über diese besagte Smartphone-App oder eben über diese selbstgebauten Sensoren am Spaghetti Monster, die haben wir überall vorgenommen. Bei, jetzt nochmal zurück zu den Arten, jetzt bei den MIDI-Noten. Bei den Control-Change-Daten, das sind dann auch MIDI-Werte zwischen 0 und 127, da nimmt man jetzt keine Quantisierung in diesem Sinne vor. Würde jetzt nicht so viel Sinn machen oder in Spezialfällen vielleicht schon. Sondern vielmehr haben wir da einfach die Werte so gemappt. Also genauso wie es in Arduino eine Map-Funktion gibt, kann man das dann auch in Ableton einstellen bei den CC-Werten, den Control-Change-Werten, die reinkommen, wie das angepasst werden soll. Und diese Werte kann man dann direkt auf einen Filter legen, auf den Hall legen, auf ein Delay legen. Dann kann man sich einfach vorstellen, dass wenn ich einen Sensor am Ellbogen habe, der einfach misst, ob mein Ellbogen gerade gespannt ist oder zusammen ist, dann kann ich darüber den Hall steuern oder das Delay. Dann kann ich jetzt zum Beispiel mit meinem Finger, kann ich das Klavier, die Tonhöhe steuern und mit meinem Ellbogen den Hall oder die Notenlänge oder was auch immer. Und so bekommt man plötzlich eine große Vielzahl an Möglichkeiten. Und wenn ich dann noch irgendwie mit dem anderen Arm irgendwie einen Bass spiele oder vielleicht auch wirklich einen Synthesizer, bei dem ich so rein nur die Frequenz damit steuere, dann ja, habe ich schon ein ziemlich komplexes Instrument beisammen.
Ja, da kann man wahrscheinlich, wenn man so Flächen hat, ne, dann kann man das wahrscheinlich auch ganz gut damit steuern und das, also, weil da kommt es ja auch nicht drauf an, dass es so super exakt ist, sondern dass man halt wirklich irgendwie eher so ja, sphärische Klänge dann damit auch erzeugen kann, ne? So, also.
Genau, also wenn man dann so Richtung Drone-Sounds und so geht, da kann man dann vieles steuern, viele Parameter so über den Körper ändern. Und das macht dann schon ziemlich Spaß.
Also ich hoffe ganz ehrlich, dass ihr davon Videos gemacht habt.
Ja.
Die wir irgendwie verlinken können. Also auf jeden Fall stelle ich es mir jetzt sehr, sehr spektakulär vor, wie man dabei Verrenkung machen muss, um coole Sounds zu machen. Und je schneller die Musik sein soll, desto mehr musst du abgehen.
Ja, das Schwierigste tatsächlich ist, bei so einem Workshop hat man irgendwann einfach viel Lärm, weil alle Leute rumprobieren. Und da dann eine gute Aufnahme zu machen, ohne jetzt irgendwie so den Workshop-Fluss zu unterbrechen, ist dann schwierig. Aber das ist dann auch ein anderes Thema.
Verstehe ich genau. Sehr gut. Worauf ich gerne nochmal eingehen würde, jetzt hast du Ableton genannt als Tool, mit dem ihr dann die Sounds auch ausgegeben habt, beziehungsweise ja die Logik in Anführungszeichen umgesetzt habt. Habt ihr auch noch andere Tools ausprobiert?
Bei dem speziellen Workshop jetzt nicht. Ich kann aber so ein bisschen nochmal weiter ausholen. Dieses besagte Spaghetti-Monster hat meine Kollegin Hanna davor auch schon in einem anderen Workshop in unserem Studiengang Spiel und Objekt verwendet. Es war in Kooperation mit der Weißensee Kunsthochschule. Und da haben sie die Daten auch über OSC an Pure Data geschickt und darüber Sounds getriggert. Das heißt, immer wenn ein Sensor einen Schwellwert, einen Threshold erreicht hat, würde ein Sound getriggert. Mhm. Einmal, und wenn er wieder released war und wieder erneut getriggert wurde, dann halt wieder. Das heißt, so haben sie auch Pure Data verwendet, um das zu machen. Eine andere Möglichkeit ist, das wollten wir mal noch ausprobieren, dass da, wo man den ESP32 auf das Spaghetti Monster steckt, passt auch direkt ein TeenC 4.0 drauf.
Und sehr gut.
Ist wirklich zufällig, dass auch die Analog-Inputs direkt an der richtigen Stelle sind und alles. Und da könnte man natürlich direkt auch die Synth- oder Sound-Engine vom TeenC nehmen, um direkt Sounds damit zu erzeugen.
Ja, vielleicht können wir nochmal zusammenfassen. Das heißt, also für die HörerInnen, Ableton ist eine Musikproduktionssoftware, eine relativ bekannte, würde ich sagen,
ja,
die diverse Elemente elektronischer Musik vereint. Bist du noch da?
Ja.
Ah, okay, irgendwie war gerade dein Bild weg. Das heißt also, du kannst da Samples mit abspielen, du hast eine Synthesizer-Engine, du hast, ja, also auf jeden Fall, wie du sagst, eben auch eine Anbindung an MIDI, sodass du die Sounds abspielen kannst. Aber das ist ja auch eine relativ teure Software, wenn ich das richtig sehe, ne? Das ist eine kommerzielle Software. Das andere, was du genannt hattest, das war das Pure Node-basiert. Data. Pure Data ist Node-basiert, ne? Mhm. Das heißt, ist das frei oder kostet das auch Geld?
Das ist frei, so viel ich weiß, ja. Und läuft auch auf dem Raspberry Pi und so. Das heißt, da kommen die Hacker und BastlerInnen natürlich auch auf ihre Kosten.
Weil was mir dabei nochmal wieder einfiel, ich habe da selber noch nichts mit Musik und Bewegung jetzt konkret gemacht, aber ich habe selber mal da ein bisschen mit rumgespielt, und zwar ist das Sonic Pi. Ich weiß nicht, ob dir das sagt, mhm, aber das ist letztendlich ja auch für die Verwendung auf dem Raspberry Pi entstanden und ist eine Skriptsprache, die eine Syntax hat, die sehr auf die Generierung von Sounds fokussiert ist und ist auch Open Source, und es gibt eine relativ coole Community. Du kannst es auch mit OSC ansteuern, und für alle, die da mal ein bisschen mit rumprobieren wollen, wollte ich das auch nochmal so ein bisschen in die Runde werfen. Fand ich ganz praktisch, so gerade wenn man eben relativ einfache Sachen machen möchte oder eben auch, ja, gar nicht unbedingt auf eine GUI angewiesen ist, sondern das so prozedural alles generieren möchte, direkt aus dem Code raus. Fand ich jedenfalls sehr spannend und bietet auch eine Sample Engine zum Beispiel oder Synthesizer. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool und flexibel, das Ganze. Genau. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen, wie du eben gesagt hast, die ganzen Hardware-basierten Varianten, eben TeenSee. Zum Beispiel haben wir ja auch schon mal in einer Folge angesprochen, das können wir auch nochmal verlinken in den Shownotes, dass selber eben ein kleiner Mikrocontroller ist, der zusätzlich auch einen DAC mit on board hat, beziehungsweise es auch ein dediziertes Soundboard dafür gibt, sodass man da zusammen mit der TeenSee Audio Bibliothek sehr schön auch kleine Audio-Hardware bauen kann. Eignet sich dann ja auch ganz cool. Mhm. Also ich wollte das jetzt nur eben noch einmal ganz kurz zusammenfassen, dass man eben weiß, welche Möglichkeiten es gibt irgendwie auf Software- und Hardware-Seite.
Ja, und also eigentlich, wenn man jetzt so dieses Thema nochmal so von außen betrachtet, geht letztendlich nur darum, aus Körperbewegung irgendwie Klang zu machen. Und dass man jetzt so irgendwie mit dem Arduino oder dem TeenSee einen Button hat, auf den man draufdrückt, oder eine Touchfläche und Sound macht, das kriegt man recht schnell hin. Aber der Spaß ist dann eigentlich wirklich, wenn man dieses Touch-Ding nicht auf dem Tisch liegen hat, sondern an seinen Körper irgendwie hinbaut. Oder den Biegesensor nicht irgendwie am Tisch hat, auf dem Basteltisch, sondern direkt irgendwie an den Körper klebt und damit dann den Sound macht. Und dann braucht man halt noch irgendwie einen Akku, eine Powerbank für das TeenSee oder den ESP32 oder was auch immer, sodass man es am Körper tragen kann und damit halt Wireless Sound mit seinem Körper machen kann. Und ja, das ist einfach so direkt nur ein anderer Spaßfaktor, finde ich persönlich.
Es klingt ja auch irgendwie total lustig und ich muss sagen, bei meinen Recherchen zu dem Thema bin ich auch nochmal über den Makey Makey gestoßen oder gestolpert, besser gesagt. Und ich glaube, da haben wir auch schon mal ganz kurz in irgendeiner Folge von gesprochen und du hattest es erwähnt, das ist ja eine Hardware, die letztendlich jeden beliebigen Gegenstand, der in irgendeiner Form ein bisschen leitet, quasi zu einer Taste macht, wenn man es jetzt mal so vereinfacht darstellt. Ja. Das heißt also, das Gerät selber kann ich per USB an meine Hardware anschließen, an meinen Rechner und dann wird es ja direkt auch als ein Keyboard erkannt. Das heißt, ich kann auch zum Beispiel ein Jump'n'Run-Spiel mit Bananen spielen, weil ich dann irgendwie meine Banane verkabel mit dem Makey Makey und dann sage ich, die eine Banane, wenn ich die anfasse, die ist dann für die Sprungtaste und die andere Banane ist dann für die Feuertaste und dann kann man sich sozusagen quasi seine riesen Bananencontroller oder sein Bananenklavier daraus bauen. Und das fand ich irgendwie auch nochmal sehr spannend, weil das ja wirklich so diesen interessanten Aspekt der Haptik mit reinbringt, dass ich eben nicht nur eine Taste habe, sondern dass ich irgendwie beliebige Gegenstände, beliebige Materialien eben verwandeln kann in einen sensitiven Taster. Jetzt mal.
Genau, und wenn du die Bananen dann mit Gaffer an deine Arme klebst, dann kannst du damit direkt performen. Und es macht mehr Spaß und sieht cooler aus, als wenn die Bananen auf dem Tisch liegen.
Ja, und vor allen Dingen, wenn es eben dazu dienen soll, dass du die Bewegung auch gewissermaßen synchronisierst. Also bei euch ist es ja wirklich so direktes Zusammenspiel von Bewegung und Sound, weil wenn du sagst, also es geht auch eben um Choreografie, die vielleicht sich synchron mit Sound ausdrücken möchte, dann sind ja solche Sachen eben auch unerlässlich. Dann willst du ja nicht den einen performen lassen und ihm gleichzeitig einen Joystick in die Hand geben, dass er möglichst im Takt seiner Bewegung Sounds macht, ne? Also das ist ja vielleicht auch nochmal ein sehr, sehr praktischer Anwendungsbereich in dem Fall.
Ja, und also wenn du jetzt, wenn du es halt so in Anführungszeichen jetzt richtig irgendwie anstellen willst, dann baust du dir so dein eigenes Instrument mit deinem Körper. Und wenn du dann mit einem Musiker oder einer Musikerin zusammenspielst, dann hast du eine neue Sprache, mit der du dich unterhalten kannst. Dann ist es nicht mehr so, ich bewege mich so zu deiner Musik, sondern ich mache durch meine Bewegung auch Musik, die zu deinen Tracks passt. Das heißt, du hast einen neuen Kommunikationskanal dadurch eingerichtet, was ich sehr spannend finde in der kreativen Zusammenarbeit.
Das stimmt. Ja. Also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich würde es gerne echt nochmal zum einen sehen, was ihr da gemacht habt und zum anderen würde ich es auch gerne selber mal ausprobieren. Ich muss sagen, ich habe bei meiner Recherche auch nochmal geguckt, was gibt es denn eigentlich überhaupt für kommerzielle Produkte und da bin ich zum einen über Sound Moves gestoßen. Hast du die mal selber gesehen?
Ich glaube schon, das sind auch so kleinen Teil, die man so an Drumsticks hinmacht?
Das sind tatsächlich so Armbänder, so kleine Armbänder. Ich weiß nicht, ob das die sind, die du vorhin auch erwähnt hattest. Also auf jeden Fall ist das so wirklich so die Kommerzialisierung eines solchen Produktes, weil die wirklich mit App funktionieren und die machen Werbung mit jungen Leuten, die breakdancen und dabei dann je nachdem, was für Moves sie machen, unterschiedliches Instrument abspielen und dann eben auch zu ihren Performances dann selber Sound generieren. Das ist also wirklich total ein kommerzielles Produkt. Und das andere, was mir noch begegnet ist, ist das Nagual Dance oder Nagual Dance. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall scheinen das Deutsche zu sein. Die haben genau das gemacht, was ihr auch gemacht habt, eine Kinect genommen und dann die einzelnen Extremitäten getrackt und die dann eben in Sounds umgewandelt. Und die scheinen dann ein Geschäftsmodell draus gemacht zu haben und zwar insofern, als dass sie dir diese Installation auf eine Party stellen und dann kannst du da eben rumperformen und
du hast jetzt gerade so ein paar ganz tolle Sachen genannt. Ich würde, wenn wir gerade dabei sind, da noch anhängen, was ich dazu jetzt kenne. Die Armbänder, von denen ich jetzt ganz am Eingang gesprochen habe, dass die Performerin Ich habe es jetzt gerade hier geöffnet, sie heißt Anneliese van Even und die Musikerin heißt Jaco Jaco. Und die Armbänder waren die Somi 1, die gibt es auch gerade jetzt auf Kickstarter. Mhm. Und das sind zwei Armbänder, die machen einfach, die übertragen die, ich glaube, Geschwindigkeit und das Gyroskop als MIDI-Daten dann. Somi 1 heißen die Teile. Und was es dann auch noch gibt, was mir auch meine Kollegin gezeigt hat, sind die Drum Pants. Das sind so Sensoren, die kannst du irgendwie in die Hose, in die Socke oder so stecken und dann darauf rumklatschen und Drum Sounds erzeugen.
Aber was sind das für Sensoren dann? Also sind die jetzt auch Beschleunigungssensoren oder sind das die durch...
Nee, das sind einfach Berührungs... letztendlich Buttons. Irgendwelche Soft-E-Textile-Buttons. Genau. Das gibt's noch und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es heißt, aber auf Instagram bekomme ich immer Werbung von so Drumsticks, die das auch automatisch triggern. Wenn ich nochmal drüber stolpere, dann kann ich dafür auch quasi Werbung hier in den Shownotes machen. Die werden sich natürlich freuen bei unseren tausenden ZuhörerInnen, die natürlich dann da drauf gehen. Und jetzt, ich suche gerade noch eine Performerin, die das eben so vor, lass mal sagen, 10 Jahren etwa ziemlich exzessiv gemacht hat. Und mir fällt leider ihr Name nicht mehr ein. Also sie hat sich so Gloves gebaut, also Handschuhe mit unterschiedlichen Sensoren, auch in Kombination mit der Kinect. Und ganz viel Sensoren hat die eben rangebaut und hat dann auch so über Armbewegungen quasi die Sounds wechseln können in ihrer, ich weiß nicht, ob sie Ableton genommen hat oder so, aber kann sich vorstellen, wie wenn man dann so am Preset-Pedal so auf den nächsten Sound wechselt, konnte sie eine komplette Show über diese Körpersensoren spielen. Und ich werde sie auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes verlinken, wenn ich sie wieder gefunden habe.
Das wäre natürlich toll, wenn du das dann noch mit reinpacken könntest. Mir ist auch noch jemand begegnet, der relativ viel so mit Makey-Makey-Kram gemacht hat und auch so andere besondere, jetzt, wie soll man sagen, Controller gebaut hat. Das ist die Helen Lay. Ich glaube, die kennst du auch, oder? Haben wir die nicht auch auf dem Kongress gesehen gehabt? Das packe ich auch nochmal in die Shownotes. Sie hat auch so ein paar lustige Instrumente gebaut, die sich steuern lassen, eben auf eine sehr interessante Art und Weise und eben häufig auch diesen Makey-Makey-Controller verwendet. Ich glaube, ich würde jetzt nochmal ganz kurz den Bogen so zu meinem kleinen Projekt hier schlagen. Das ist ja relativ dediziert, wie ich gerne Sound generieren möchte durch Bewegung, nämlich eben durch den Joy-Con-Controller, der ja zum einen ein Accelerometer drin hat und zum anderen auch einen Gyro. Das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist, dass ich so eine kleine Drum-Machine gebaut habe, mit der du dann eben diese zwei Controller in der Hand halten kannst und dann kannst du zum Beispiel eben das Hi-Hat und die Snare gleichzeitig spielen. Das heißt, im Grunde genommen wird das Accelerometer nur dazu genutzt, um eben den Triggerpunkt zu ermitteln, um dann jeweils einen Sample abzuspielen. Und das funktioniert auch, sag ich mal, einigermaßen gut. Momentan habe ich noch ein bisschen mit der Latenz zu kämpfen. Aber das ist ja sehr, sehr wirklich dediziert und versucht dann wirklich ein bestehendes Instrument 1:1 zu übersetzen. Also das heißt, da sind die Controller, sind jetzt die Drumsticks. Zum einen bin ich auch mal gerade noch so ein bisschen, das jetzt mal so in Kladde einfach gesprochen, auch so ein bisschen am Überlegen, wie kann man eben auch noch diese anderen Sensoren, wie zum Beispiel den Gyro oder einfach auch die Neigung noch verwenden, um Sounds zu generieren. Und da bin ich auch schon wieder so ein bisschen bei dem, was ihr ja auch gemacht habt, nämlich dann vielleicht auch, weil es soll ja auch für Kinder und Jugendliche, die keine Ahnung von Harmonielehrer haben eben auch nicht frustrierend sein, sondern es soll eigentlich immer zu einem guten Ergebnis kommen. Und da bin ich dann auch so ein bisschen bei dem, was du gemacht hast und gesagt hast, okay, dann quantisiert man das Ganze vielleicht auch ein bisschen und kann vielleicht eben durch die Neigung von einem Controller vielleicht die eine Fläche oder flächige Sounds einfach so ein bisschen modulieren, sodass man dann darüber eine Drum legen kann und dann eben vielleicht auch noch Effekte legen kann, sodass es dann insgesamt als eine Komposition zusammen immer irgendwie funktioniert. So, das, ja. Das wäre ja wahrscheinlich irgendwie so der Weg. Hast du da vielleicht noch Ideen, wo du sagen würdest, ah ja, okay, gut, aus meiner Erfahrung, das funktioniert ganz gut oder das, davon würde ich dir abraten in dem Projekt? Hast du da vielleicht irgendwie Sachen, die mir dabei weiterhelfen könnten?
Naja, es ist ja letztendlich eine Designfrage, wo man mit der Geschichte hin möchte. Ne? Das ist also jedes Musikinstrument hat ja so Designfragen aufgenommen. Bei einem Cello, einer Geige, einem Kontrabass gibt es keine Buntstäbchen wie bei einer Gitarre. Und bei einer Gitarre hat man dann oder später auch beim E-Bass Buntstäbchen eingeführt, um diese Quantisierung zu bekommen. Das heißt, man muss sich so wirklich so im Design des Musikinstrumentes überlegen, wie schwer machen wir es jetzt den Leuten, die das spielen sollen? Und wo ist die Frustrationsgrenze dann schon erreicht, dass es zu schwierig ist? Und wir haben jetzt so alle Töne direkt schon quantisiert auf die richtige Tonhöhe, dann nimmt man natürlich auch wieder eine gewisse Freiheit, eine Ausdrucksfreiheit, die man eigentlich, wir haben jetzt eher richtige, in Anführungszeichen, MusikerInnen adressieren möchte, die man dann natürlich schon wieder ausschließt. Das heißt, wo geht man hin mit dem Ding? Oder ist es dann mehr das Spielzeug, vielleicht ein Einsteigerspielzeug, um Begeisterung zu wecken, um später irgendwie auf ein richtiges Schlagzeug überzugehen oder ein E-Drum-Set zu kaufen? Oder hast du unterschiedliche Modi, die man freischaltet oder einstellen kann, dass man sagt, man hat irgendwie den Free-Mode und den Learning-Mode? Und zum Beispiel hat Moog auch ja, die neue Theremin, die Theremini, hat mittlerweile auch so einen Quantisierer und alles drin, um diesem Frustrationsmoment entgegenzuwirken. Ja, dass es einfach ein bisschen einfacher zu erlernen ist.
Ich glaube, also jetzt in meinem konkreten Anwendungsfall geht es ja eben auch darum, dass es mehr oder minder ein Spielzeug ist, sodass die Einstiegshürde so gering wie möglich ist, dass Kinder und Jugendliche in der Lage sind, damit zumindest mal lustige Dinge zu produzieren, sodass ja es auch eher so ein kurzweiliges Spielzeug ist vielleicht. Mhm. So, und ich meine, die Hoffnung wäre natürlich, dass Leute, die vielleicht auch ein bisschen älter sind und sich auch mit Musik ein bisschen mehr auskennen, vielleicht auch vor dem Hintergrund nicht zurückschrecken zu sagen, okay, klingt interessant, ich probiere es einfach mal aus, aber würde es jetzt natürlich nicht unbedingt nutzen, um damit professionell Musik zu machen. Aber das ist ja häufig so, ne, dass man einfach auch mal ein bisschen aus Interesse rumspielt und guckt, was lässt sich damit machen. Wie kriegt man es am schnellsten kaputt?
Ich meine, was ja noch recht naheliegend wäre, die Controller werden ja wahrscheinlich erst initialisiert, indem sie gerade auf dem Tisch liegen. Und wenn sie in diese Richtung zeigen und drunter gedrückt werden, dann kommt von mir aus die Snare-Drum. Und wenn sie jetzt in einem Winkel von 20, 30 Grad nach links gedreht sind und drunter gedrückt werden, kommt das Hi-Hat oder so. Und also, dass man so halt direkt unterschiedliche Dinge drin haben kann. Und wenn ich vielleicht noch auf der, was ist das dann, die Z, also die dritte Achse drehe, vielleicht offenes Hi-Hat oder geschlossenes, was man sonst mit dem Fuß machen würde. Also, dass man so direkt irgendwie eine höhere Komplexität auch reinbekommt.
Genau, wahrscheinlich ist es wie bei euch, auch einfach mal erstmal ein bisschen ausprobieren, um zu gucken, was ist praktikabel, was ist nicht praktikabel. Und
wahrscheinlich einem Schlagzeuger mal in die Hand geben.
Genau, der es dann komplett auseinander nimmt. Ja. Okay, aber um da nochmal wieder einen Tick wegzukommen, eine Sache, die ich gerne nochmal ansprechen würde, ist, okay, wir haben jetzt Beschleunigungssensoren, haben wir vorhin gesprochen, wir haben Gyro gehabt, wir haben Hautwiderstand beziehungsweise Widerstand überhaupt bei Makey Makey zum Beispiel, dann was haben wir noch? Also was fallen dir noch für Sensoren ein, die man überhaupt verwenden kann? Du hast gestrecktes Gewebe.
Genau, also du meinst jetzt nicht das Tracking-Thema, oder?
Auch gerne auch das nochmal irgendwie mit reinnehmen, aber dass man nochmal vielleicht irgendwie einmal durchgeht, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, was gibt es denn überhaupt für Sensoren, die sich genau zu diesem Thema eignen?
Ja, ich meine, selbst mit Lichtsensoren über Abdeckung und so kann man einiges machen. Man könnte auch einen Pulssensor als Pulsschlagsensor nehmen und daraus die Kickdrum triggern oder so. So ganz nah am Körper. Aber vielleicht können wir auch mal auf Vor- und Nachteile unterschiedlicher Sensoren eingehen, denn das war etwas ganz Ausschlaggebendes in dem Workshop, den ich da gegeben habe. Bei der Kinect-Kamera zum Beispiel kann man prinzipiell komplett textilfrei davor performen, ohne auch nur ein Armband oder sowas zu tragen, was unter Umständen gewollt und insofern auch unabdingbar ist. Gleichzeitig ist man bei der Kinect-Kamera eben eingeschränkt auf den Blickwinkel der Kamera, wenn man nicht mehrere Kinect-Kameras etc. synchronisiert, was mit erheblich größerem Aufwand wieder verbunden ist. Bei selbstgemachten Textilsensoren hingegen kann man auf einer 20-Meter-Bühne von links nach rechts und hoch und runter rennen und ist komplett frei von jedem Sichtwinkel einer Kamera. Man muss nur die Sensoren eben tragen. Man kann nicht mehr komplett textilfrei auf der Bühne sein. Aber es ist vergleichsweise ein einfach aufgebautes Setup. Und man kann diese Sensoren gegebenenfalls auch ins eigene Kostüm einweben und einnähen. Das heißt, praktisch unsichtbar machen. Bei gekauften Sachen ist man dann natürlich auf das Design der Armbänder angewiesen. Ich meine, die Sachen sind relativ klein, das ist wie wenn man eine Armbanduhr trägt oder so. Dennoch, also ich muss da ganz ehrlich sagen, also ich habe die von Somi, habe ich auch gekauft für den Workshop. Es funktioniert auch alles ganz toll, aber es ist auch relativ einfach, selbst zu machen. Das heißt, man hat dann auch wieder ganz neue Möglichkeiten und Freiheiten, die man da, wenn man sich eben ein bisschen mit Arduino etc. auskennt, einfach ausnutzen kann. Aber genau, jetzt so diese unterschiedlichen Möglichkeiten in der Verwendung wollte ich jetzt einfach nochmal nennen.
Voll gut.
Und alles, was mit Smartphones zu tun hat, also man kann ja auch die Smartphone-Sensoren nehmen und gibt auch eine App für Android, gibt es eine, die heißt OSC Hook, und die schickt einfach alle Daten von allen Smartphone-Sensoren über OSC raus an deinen Rechner.
Ah, das ist ja cool.
Das heißt Helligkeitssensor, Bewegungssensor, sogar GPS-Location-Daten kannst du einfach rausschicken lassen über OSC. Orientation, Kompass, alles eben. Beschleunigung natürlich auch. Und dann kannst du auch einfach ein, zwei alte Smartphones irgendwie an Arm machen und hast das auch genau das Gleiche. Und ja, irgendwie so diese Möglichkeiten erkennen, dass man vielleicht gar nichts Neues braucht und das alte Smartphone, das sowieso in der Schublade liegt, einfach dafür verwenden kann. Das wollte ich nochmal sagen.
Ja, cool, also finde ich richtig cool. Also auch gerade, dass denn dann das Magnetsensor ist ja mit drin, dann Helligkeitssensor, sagtest du. Auch klar, ich meine, Touch sowieso.
Touch-Sensor.
Also du kannst ja tatsächlich wirklich sehr, sehr viel eigentlich mit Dingen machen, die man einfach schon hat. Ja, das klingt doch irgendwie sehr gut. Wollen wir das damit dann so langsam auch zum Ende kommen lassen? Oder hast du noch Dinge, die, wo du sagst, ja, das würde ich jetzt gerne auf jeden Fall nochmal anbringen?
Ja, also man kann ja so, gerade wenn du jetzt auch mit Spiele-Controllern arbeitest, da gibt es ja so eine Geschichte, auch unterschiedliche Spiele-Controller, die ziemlich abgefahren sind, aus denen man natürlich auch Sound-Devices bauen kann. Es gab ja mal diese, bevor es irgendwie so diese Controller oder Wireless-Controller für die Hand gab, fällt dir ein, von wem das war? Das waren so Schnüre, die man so rausziehen konnte. Und die waren dann auch an einem Joystick dran. Und
Schnüre, ich muss die man noch mal schauen.
Das war so ein Skifahrspiel unter anderem. Dann hatte man einfach, anstatt zwei Controllern in den Händen, hatte man so zwei Armbänder dran, an denen waren so Schnüre. Und diese Schnur, zum einen war ein Potti am dem Aufwickelding von der Schnur.
Das sagt
und man
mir
hat
gar
wirklich
nichts.
So drei Achsen bekommen. Und auch daraus lässt sich natürlich ein Instrument bauen und ja, sich einfach neue Interfaces ausdenken, mit denen man performen kann. Das ist, glaube ich, das, wozu wir hier motivieren müssen.
Auf jeden Fall, also selber ausprobieren, ne? Also ja. Einfach nicht, man muss ja auch nicht diesen Sensor so als fertig deklarieren, sondern man kann ja auch um eine Ecke denken. Also wie kriege ich sozusagen zum Beispiel den Helligkeitssensor von einem Handy, wie kriege ich den getriggert? Also was weiß ich, jetzt einfach ganz dummes Beispiel, ich kann eine Box auf und zu machen, so, und dann lege ich mein Handy rein und damit kann ich jetzt die Helligkeit steuern. Es fällt mir jetzt kein konkretes Beispiel ein, wofür das jetzt genau gut wäre, aber so um die Ecke denken.
Wenn man eine Ausstellung zu Janosch in Hamburg macht und davor einen Topf stehen hat
ganz
und
genau.
Den Deckel des Topfes öffnet und dann die Geschichte erzählt wird, dann kann man das genauso machen.
Genau, sowas können wir machen. Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall richtig cool. Wenn du die Videos noch verlinken magst oder wenn es überhaupt welche existiert und wenn du das aus rechtlichen Gründen überhaupt machen darfst, dann wäre das natürlich toll. Ansonsten würden wir die Links noch hinzufügen, die uns sonst noch einfallen. Ich habe hier auch noch ein paar gesammelt. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, wir haben ja die Kategorie eingeführt, Tipps, die nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun haben. Ich habe gerade noch eine Sache, die mir eingefallen ist, und zwar, weil ich da gerade selber dran rumbastel, hat am Rande ein bisschen was mit Audio zu tun, nämlich von der guten Firma Rogue Amoeba, Amoeba, wie auch immer, die machen so kleine, coole Audio-Tools für einen Mac. Und zwar gibt es da das Loopback-Tool. Das heißt, was man damit machen kann, ist, du kannst dir, wenn du ein bisschen advancederes Audio-Routing im Rechner vornehmen möchtest, kannst du dir ein virtuelles Audio-Kabel generieren, und zwar für Inputs und Outputs. Und ich kann mal zum Beispiel sagen, wozu das gut sein könnte. Man fragt sich jetzt ja, was soll ich mit dem ganzen Quatsch? Aber ich bin ja gerade in Schweden, wie wir eingangs erwähnten. Und ich habe ja zusätzlich mir gerade ein E-Piano gekauft, um nun auch Klavier spielen zu lernen. Ja, nun, aber wenn man halt einen Monat in Schweden ist und das Klavier nicht mitnehmen kann, nimmt man halt eben sein altes Yamaha Keyboard, was man mal vor 30 Jahren zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, mit, was so an sich einen ganz schlechten Sound hat, aber das Schöne, was es hat, ist halt ein MIDI-Out. Das heißt, ich bin in der Lage, mein Keyboard, mein altes, 30 Jahre altes Yamaha-Keyboard mit meinem Mac zu verbinden, um dann dort Logic zu starten, was halt auch eine Audioproduktionssoftware ist, um da dann vernünftige Piano-Samples abzuspielen. Das funktioniert auch alles wunderbar, nur wenn mein Musiklehrer, also für mich funktioniert das auch ohne dieses Loopback-Kabel sehr gut, aber wenn mein Musiklehrer dann noch überprüfen möchte, ob das, was ich spiele, auch irgendwie Sinn macht, dann muss ich ihm ja sowohl meine Stimme als auch das, was aus Logic rauskommt, nämlich den Piano-Sound, über mein Videokonferenz-Tool zusammenbauen. Und das ist nämlich das Coole, das kann ich mit diesem Loopback-Tool machen. Ich kann nämlich zum Beispiel sagen, generiere mir ein virtuelles Output-Device Und dann nimm bitte noch zusätzlich das, was beim MacBook-Mikrofon ankommt, noch, misch das zusammen und pack das bitte irgendwie an einen virtuellen Output raus. Und zusätzlich packst du das Ganze nochmal auf deine externen Kopfhörer. Das heißt also, ich kann mich hinsetzen, kann das Ganze monitoren und ich höre selber, was ich spiele, und ich kann gleichzeitig auch meinem Lehrer dann meine Stimme übermitteln und auch die das Audio vom Piano. Hat man das ungefähr verstanden?
Das hat man gut verstanden und finde ich auch ein klasse Tool. Gibt es aber nur für Mac? Fragezeichen.
Also das konkrete Tool gibt es nur für Mac, weil das auch sehr, sehr flexibel ist, denn du kannst nämlich zusätzlich auch noch beliebige Sources aus dem System holen. Also du kannst zum Beispiel sagen, ach, misch denn noch ein bisschen was aus dem Firefox mit rein und misch noch aus der Audio-Software noch ein bisschen was mit rein. Das ist sehr flexibel, kostet, glaube ich, irgendwie, ich glaube, 99 €, kostet ein bisschen Geld, aber es ist wirklich sein Geld wert. Für Windows gibt es eine sehr, sehr einfache Variante, die ist überhaupt nicht so flexibel. Ich glaube, die ist sogar Open Source. Müsste ich mal nachgucken, kann ich aber auch verlinken. Und damit könnte man zumindest ansatzweise sowas machen.
Ja, für Windows empfehle ich aber VoiceMeter Banana. Kennst du das?
Nein.
Genau, ist eine freie Software. Sieht ein bisschen aus wie ein Tape Recording Studio. Und mit der lässt sich richtig gut, auch wie du auch gerade sagtest, virtuelle Inputs, Outputs etc. erzeugen. Und mit der haben wir auch schon erfolgreich gestreamt und ist auf jeden Fall auch ein Blick wert.
Sag es bitte nochmal, ich fand den Namen so gut.
VoiceMeter Banana.
Also ganz ehrlich,
ich würde es auch in den Shownotes verlinken.
Also bei diesem Namen würde ich sagen, ist es jetzt nicht unbedingt das, was ich gerade beschrieben habe, was mir als erstes in den Sinn kommt, aber das klingt sehr schön und ja, das gucke ich mir natürlich auch mal an.
Genau, zu meinem Random Other Tipps, oder wie nennen wir die Kategorie nochmal?
Ja, das ist doch gut, Random Other Tipps.
Gehört eine App, die es sowohl für Android als auch für iOS gibt, auch auf Smartphones wie auch Tablets funktioniert, hat nichts mit Audio zu tun, ist eine Sculpting-App. Das heißt, damit kann man wie mit Ton digital modellieren, 3D modellieren. Mhm. Kann sich noch ausdrucken oder einfach Köpfe, Figuren, bis hin zu ganzen Welten kann man digital sculpten. Und diese App heißt Nomad Sculpt und ist in der Grundversion auch kostenlos. Man kann es sich einfach aus dem Play Store oder App Store also mal runterladen, kurz anschauen. Macht ziemlich Spaß, gibt sehr gute Tutorials auf YouTube. Und ja, ist so eine neue Art zu zeichnen, dreidimensional. Das, was ZBrush, oder ja, ZBrush ist da nach wie vor die Königssoftware drin. Mit Blender kann man auch gut sculpten. Allerdings ja mit dem Stift einfach auf dem Tablet, mit dem Finger auf dem Smartphone, macht das ziemlich Spaß. Mehr auf dem Tablet, Smartphone ist schon ziemlich klein, der Screen. Aber Tablet, Stift und Nomad Sculpt empfehle ich für schöne Abende.
Cool. Ja, das ist doch irgendwie ein schönes Schlusswort. Schöne Abende. Und den wünsche ich nämlich jetzt allen ZuhörerInnen auch. Dir wünsche ich auch einen sehr schönen Abend. Es war mal wieder sehr, sehr cool, mit dir zu podcasten. Und es war ein sehr spannendes Thema.
Ja, hat mich gefreut, Nils.
Und ich würde sagen, das nächste Mal sehen wir uns wieder, wenn es heißt...
Wenn es heißt...
Ja, ich dachte, du sagst jetzt irgendwas.
Ach so, jetzt komme ich hier... Wenn es heißt...
Schalten Sie wieder ein bei Tinkertalk.
Genau so. Bis dann.
Mach's gut. Schönen Abend. Ebenso. Tschüss.